Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir feiern Karfreitag und ich glaube, für viele Leute ist es noch gar nicht so richtig bewusst, so auch in unserer Tradition, was ist wichtig und was ist noch wichtiger. Ich feiere es von ganzem Herzen, dass die Christen Land auf, Land ab entdeckt haben, dass Weihnachten wichtig ist. Auch die freien Kirchen, wir gehen hin und wir feiern ganz groß unsere Weihnachtsgottesdienste und haben Besucherrekord, haben uns ganz viel Mühe gegeben. Und das ist so schön, Gott wird Mensch. Amen. Gott wird Mensch. Ich bin nicht auf der falschen Seite, ich weiß, dass wir heute Karfreitag feiern, ja, aber ich will den Bogen hin spannen und der ist mir ganz wichtig. Karfreitag wäre nicht möglich gewesen ohne Weihnachten, oder? Und Weihnachten ist nicht zufällig da, sondern der Gott, der dich und mich geschaffen hat, der die Welt erschaffen hat, hat ab Stunde Null das Interesse, per Du zu sein, unser Gott zu sein, der Gott, der mit uns unterwegs ist, der uns segnet, der sein Antlitz und Angesicht leuchten lässt auf uns und über uns, der ja einfach für uns ist. Und in dem Moment, wo der Mensch sich von dem Weg Gottes und vom Plan Gottes distanziert hat, ab dem Moment ist da das Versprechen von Gott, ich werde es wieder richten. Und dann treten so viele Propheten auf und sie verkünden Gottes Wort und über Mose bekommen wir die 10 Gebote. Wir kommen ja gerade von Abraham. Abraham ist so ein Modell auf Jesus und bevor es so richtig losgeht, zeichnet Gott eigentlich im Schicksal von diesem einen Mann Gottes und seiner Familie, was ihm wichtig ist, dass der Glaube und die Liebe zu Gott so entscheidend ist. Und Abraham macht sich auf den Weg. Und in Mose bekommen wir als Volk Gottes die 10 Gebote. Seitdem wissen wir schwarz auf weiß, das ist richtig und das ist falsch. Und dann treten viele Propheten auf und ganz viele Prophetien münden haben eigentlich eine Richtung, nämlich ihr Menschen, ihr dürft wissen, Gott kommt zu den Menschen. Und dann ist Weihnachten und um Weihnachten herum feiern wir, dass Gott ein Wunder sondersgleichen geschenkt hat, nämlich, dass der Schöpfer selber geschöpft wird, dass er einer von uns wird, geboren als Mensch, geboren als Baby und das ist unglaublich. Und heute sind wir fast in der Zielgeraden, nämlich wir feiern Karfreitag und die Kultur, dass man den Tod eines Menschen feiert, ist eine Kultur, die irgendwo zum Menschen dazugehört oder zur Menschheit dazugehört. Vielleicht feiern wir nicht unbedingt den Todestag, aber den Moment, wo ein Mensch stirbt, dann versammeln sich ganz, ganz viele Menschen und sie ehren diese Person, weil wir irgendwie auch das Gefühl haben, jetzt ist es aus und vorbei. Aber weil er sein Leben gelassen hat, dürfen wir wissen, dass unser Tod nicht aus und vorbei ist, sondern unser Tod, egal wann er kommt, ist nur ein Doppelpunkt. Denn was wir am Sonntag feiern, gilt nicht nur für Jesus, sondern es gilt für dich und es gilt für mich. Und deswegen liebe ich Ostern und deswegen liebe ich Karfreitag. Wenn wir am Sonntag zusammenkommen und ein großes Fest hier feiern, dann feiern wir, dass der Tod besiegt ist. Und heute, und darauf will ich eigentlich hinaus, so in meiner Vorrede, heute feiern wir, dass der Preis unserer Schuld getilgt ist. Und Jesus ruft am Kreuz, und vielleicht sind es mit die allerwichtigsten Worte, die er sagt, es ist vollbracht. Worauf ich hinaus will, Karfreitag ist nicht weniger wichtig als Weihnachten und auch nicht weniger wichtig als Ostern, nicht weniger wichtig als Pfingsten, auch wenn wir so in unserer Tradition das langsam aber sicher ausblenden und manche fahren in Urlaub und nochmal in Urlaub. Hey, ich möchte es uns ans Herz legen und damit meine ich nicht die Pforzheimer, sondern wirklich die ganze Mosaik und allen Freikirchen. Lass uns ganz neu Karfreitag umarmen. Lass uns neu verstehen, worum es geht. Denn das Kreuz ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Ja, so viel, so viele Verse, so viele Aussagen, so viel von dem, woran wir glauben, hängen am Kreuz. Und diesen Tag feiern wir heute. Und ich werde die nächsten Jahre, so Gott will, das immer noch stärker in unsere Herzen predigen. Wir haben ganz bewusst in Ulm den Stream, weil wir gesagt haben, uns ist wichtig, dorthin zu kommen, dass Karfreitag genauso bedeutend ist wie Weihnachten. Was wäre Weihnachten ohne Karfreitag? Es wäre eigentlich gar nichts. Es wäre deswegen gar nichts, weil es am Ende unvollkommen ist. Aber an diesem Kreuz ruft Jesus aus, es ist vollkommen, oder? Es ist vollbracht. Ich habe es getan, ich habe es geschafft. Und an Ostern denken wir daran, dass der Vater dieses Opfer, dieses sündlose Opfer angenommen hat. Dass er seinen Stempel draufgesetzt hat und gesagt hat, ja, dieses Opfer meines Sohnes kann ich annehmen, denn er blieb ohne Sünde bis zum letzten Atemzug. Obwohl der Teufel alles versucht hat, ihn irgendwie aus der Bahn zu werfen, er blieb ohne Sünde. Und was wäre Ostern ohne Pfingsten? Und bereits im Alten Testament lesen wir, dass es für das Volk Gottes und dass es Gott für das Volk Gottes so wichtig war, dass es immer wieder neu zusammenkommt und dass das Wichtige wichtig bleibt, dass die Hauptsache bleibt. Und ich wünsche mir, dass wir als Freikirchen da nicht hinter den großen Kirchen hinterher trotten und sagen, ja, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz und wir haben das jeden Tag, solche Sprüche kennen wir, ja, ich feiere jeden Tag Weihnachten und ich feiere jeden Tag Karfreitag. Das stimmt ja auch im Sinne von, die Realität dessen ist real geworden für jeden Einzelnen von uns in jedem Atemzug. Und dennoch gehen wir hin und feiern Geburtstag. So, wir hatten es ja gerade von den Unfällen. Ich habe mich vorgestern auch verletzt. Wir haben Geburtstag gefeiert von meinem jüngsten Sohn. 14 Jahre ist er geworden und wir haben uns überlegt, wie feiern wir das? Und dann sind wir auf dem Skaterpark und ich bin nicht so richtig der Skater, wenn ich ehrlich bin. Und ich wollte mein Fahrrad mitnehmen und mein Großer hier hat gesagt, das ist so peinlich, wenn die Männer da mit ihren Fahrrädern rumfahren. Dann dachte ich, gut, dann nehme ich den kleinen Roller. Ja, für 100 Kilo ausgelegt. Ich passe noch drunter. Und bin da meine Kurven gedreht, Wettrennen mit meiner kleinen Tochter und mich hat so richtig hingezwirbelt. Also zum ersten Mal so alles so richtig schön. Ich musste nicht zum Arzt gehen, aber morgens wache ich auf und denke, ouch, tut das weh. So, und an Karfreitag feiern wir nicht Schmerzen, sondern wir feiern die Bereitschaft, dass Gott sein Leben für uns lässt, oder? So, und weil es so ein wichtiges Thema ist, werden wir jedes Jahr neu uns mit Karfreitag und Ostern auseinandersetzen. Und gleichzeitig wollen wir uns nicht gegenseitig langweilen, weder die Prediger sich selbst, noch die Prediger die Gemeinde, noch die Gemeinde gelangweilt wird, weil und so weiter. Und ich denke, der Text gibt eigentlich so viel. Und deswegen haben wir gesagt, schauen wir uns mal Karfreitag aus der Perspektive von Einzelnen oder Ostern aus der Perspektive von einzelnen Menschen an. Letzten Sonntag hat Simon Janicek, unser neuer Praktikant, Hauptpraktikant hier und erster Hauptpraktikant seit langem, die Predigt gehalten über Nikodemus. Apropos Simon, wir sind jetzt quasi zu dritt unterwegs. Ich als der Hauptpastor von der Ferne, gelegentlich tauche ich ein, verantwortlich für Leitung und für Vision und mache den Predigtplan. Jonas als hier der Campuspastor und Simon, der ganz fleißig hier mit anpackt, ganz besonders auch die Jugendkirche neu nach vorne bringen darf. Unsere Jugendlichen sind gerade gemeinsam, feiern Mosaik-Jugendkirche, feiern Karfreitag, Ostern mit 70 Teilnehmern. Letztes Jahr waren es 40, also wir merken, es geht aufwärts. Für jeden, der sagt, hey, ihr zählt, David, was hast du mit Zahlen? Wir müssen es noch mehr, viel mehr mit Zahlen haben, denn hinter jeder Zahl steht nicht ein Schwein und steht nicht ein Ochse und steht auch nicht Geld, sondern steht ein Mensch. Ja, und wenn wir daran denken, dass Jesus sein Leben für uns gelassen hat, dann ist es mein Wunsch, dass ganz Pforzheim errettet wird. Und dann werde ich jeden Einzelnen, der dazukommt, feiern, ob Kind oder Senior, das ist völlig egal. Entscheidend ist, dass Menschen zur Erkenntnis des Heils gelangen. So, unsere Jugendlichen sind da und genau. Und Simon wird hier ganz neu einsteigen und Gas geben in dem Bereich, auch Gas geben in dem Bereich Indoor. Das freue ich mich. 2,5 Jahre lang über etwas geredet und viele haben mich angeschaut und gesagt, was hat der eigentlich? Wovon redet er? Und es ist auf einmal Realität geworden, die letzten 4 Wochen. Ich war nur einmal dabei, aber jedes Mal habe ich gehört, was geht ab? Kommen Menschen hier an und das ist wunderschön. Und was Besseres, als dass Kinder bei uns ankommen, kann uns nicht passieren, denn sie sind weitestgehend ein unbeschriebenes Blatt. Und wir alle wissen, wie schwer ist es, Denkmuster zu verändern. Wenn du das erstmal falsch gelernt hast, irgendeine Methode in Mathematik und dann kommst du und du wechselst das System und dann bringt man das dir anders bei, dann merkst du, das wäre fast einfach, es nie gelernt zu haben, ja. So, Jesus sagt nicht umsonst, lass die Kinder zu mir kommen. Und gleichzeitig ist es Wunder, dass wir noch mit 80 Christen werden können. Ich habe die letzten 3 Dienstage letzten 3 bis auf diesen, ja, davor die drei, immer zu fast 80-Jährigen gepredigt. Also unser Herz gilt nicht den Kindern oder den Alten, sondern den Menschen, ja. Und dann gehen wir hin und feiern, dass es vorangeht. Feiern, dass Menschen zur Erkenntnis des Heils gelangen. Und ich bete, dass wir dadurch motiviert werden. Ich glaube daran, dass nichts erfolgreicher ist als der Erfolg. Als Leiter musst du dann besonders Gas geben, besonders ermutigen, wenn es nicht läuft. Wenn es läuft, kannst du sagen, hurra, es läuft. Dann muss kaum jemanden ermutigen, weil es macht Spaß, es geht voran, ja. Jetzt hinzugehen, zu sagen, hey, Mosaik-Jugendkirche, ja, es läuft ja. Die brauchen keine Ermutigung. Aber dann, wenn es mal schwer wird, wenn man vom Kids Club redet und dann kommen 5 und man überlegt sich, ist das wirklich die Erweckung, die man gerne hätte, dann muss man vielleicht ermutigende Worte füreinander finden. Wir Menschen brauchen Ermutigung. Und wisst ihr, der Weg von Jesus am Kreuz ist ein Weg ohne Ermutigung. Jesus geht diesen Weg. Mit die einzige Ermutigung, die er erlebt, ist die Salbung ganz am Anfang, als diese Frau kommt und diese kostbare Nadel ja vergießt und zeigt, hey du Jesus, du bist mir wichtig. Und dann kommt eigentlich eine Entmutigung nach der anderen. Eine Entmutigung nach der anderen, unglaublich. Jesus feiert das Mahl und er weiß, hier ist ein Verräter und alle stellen die Frage, bin ich's? Wenn ich mir vorstellen würde, ich würde meinem Team sagen, einer von euch wird mich verraten. Das wäre schon schrecklich, aber allein die Aussage, dass alle es für möglich halten, dass sie es sind, trifft doch noch mehr, oder? Und jeder schaut Jesus an und sagt, bin ich's? Bis auf einen, der sagt, wenn alle, dann ich nicht. Und das ist unser Petrus, zu dem werden wir auch noch kommen. Genau, aber alle sagen, hey, ich halte es für möglich, dass ich am Ende dich enttäusche. Und Jesus wird enttäuscht. Und dann geht der Verräter raus. Und dann lesen wir vom Garten Gethsemane. Und da wird er enttäuscht von seinen Jüngern. Warum? Weil sie schaffen es nicht mit ihm in dieser Stunde der Angst, in dieser Stunde des Kampfes, in dieser Stunde wo der Entscheidung, wach zu bleiben. Und eigentlich ist dort so die Entscheidung, ja, am Kreuz, wenn es einmal so losläuft, wir wissen, wie das ist, dann ist es eigentlich gar nicht mehr aufzuhalten. Aber hier in diesem Garten konnte Jesus noch fliehen. Hier in diesem Garten konnte er sagen, hey, ich habe doch keinen Bock. Gott, wir brauchen einen Plan B, Plan A greift nicht. Das überfordert mich. Und Jesus ist wahrer Mensch und er ist total herausgefordert. Und er schaut seine Ängste nicht irgendwelche Leute an, nicht die 70, nicht die 500, nicht die 12, sondern seine Ängsten 3 an. Und er sagt, Leute, jetzt brauche ich euch. Jetzt, bitte. Und gerade gestern Abend gemeinsam diesen Text gelesen, so Karfreitag, was es bedeutet. Und ich denke mir, so krass. Und wisst ihr, einer ist wach, der Judas. Der schafft es, wach zu bleiben. Und diejenigen, die Jesus nicht verraten, die pennen alle ein. Und Jesus kommt vorbei und sagt, hey, das kann doch nicht der Fall sein. Jetzt brauche ich euch. Und dann schlafen sie wieder ein. Und Jesus kommt wieder vorbei. Er muss sie 3-mal wecken. Und dann sagt er so, jetzt ist eh schon vorbei, jetzt ist die Stunde des Verrats da, die Stunde ist gekommen. Und dann wird Jesus verraten durch einen Kuss. Durch einen Kuss verrätst du mich. Und Jesus wird abgeführt und er wird vor den hohen priesterlichen Rat gestellt. Und die Bibel sagt, dieser Schauprozess eigentlich ein einziger, ja, ein Fake-Prozess war, ähnlich wie wir es heute von manchem Regime kennen, wo das Urteil bereits feststeht, aber man muss irgendwie so tun, als ob man ein faires Urteil trifft und dann werden falsche Zeugen aufgeführt. Und viele Menschen stehen auf und behaupten Dinge, die Jesus so gar nicht gesagt hat oder aus dem Zusammenhang, die eine ganz andere Bedeutung hatten. Und sie versuchen alles, um Jesus irgendwie festzunageln, er muss sterben. Er ist des Todes. Warum? Weil Jesus Gott ist. Am Ende lautet das Urteil, er muss sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Und das lesen wir in den Evangelien und wir denken, nein, er hat sich nicht zum Sohn Gottes gemacht, sondern er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott Mensch geworden. Er wird gekreuzigt dafür, dass er ist, wer er ist. Und wie wunderbar ist es, dass er der Sohn Gottes ist, denn sonst hätte er diesen Preis nicht bezahlen können. Sonst hätte all das nicht stattfinden können. Aber wie traurig ist es, wenn man angeklagt wird für sein Sein, nicht für sein Tun, sondern für sein Sein. Bei dem Reden haben sie sich auseinandergesetzt und falsche Zeugen und die griffen alle gar nicht. Und dann tritt einer auf und sagt, ich habe gehört, Jesus hat behauptet, dass er diesen Tempel in 3 Tagen niederreißen wird. Oder niederreißen wird und in 3 Tagen wieder aufbauen. So, und eigentlich sprach Jesus von seinem Leib, von Karfreitag, von Ostern. Eigentlich sprach er davon, ja, das Symbol der Taufe. Am Sonntag feiern wir die Taufe, ja. Wir gehen in den Tod. Und Jesus spricht davon, dass er sein Leben lässt. Aber dass er nicht im Tod bleibt, sondern dass er wieder aufersteht. Aber sie sind alle schockiert, denn dieser Tempel wurde über 46 Jahre gebaut. Er war der Stolz Jerusalems, der Stolz Israels, der Stolz des König Herodes. 46 Jahre lang, das ist eine lange Zeit, oder? Und dieser Tempel war majestätisch. Die Jünger von Jesus schauen den Tempel an und sagen, schau dir das an. Ja. Und Jesus sagt, ja, in 3 Tagen wird es abgerissen, werde ich sie da aufbauen. Und sie verstehen nicht, dass Jesus von sich sprach. Aber diese Aussage ist die Aussage, wenn dann eines Verrückten, und dafür steht eigentlich nicht die Todesstrafe, oder? Wer diese Aussage falsch versteht, nämlich ich reiß diesen Tempel wirklich ab und baue sie wieder auf in 3 Tagen, der muss am Ende sagen, dieser Kerl ist verrückt, aber das ist nicht eine Bosheit, sondern das kann man nicht. Das ist unmöglich. Wo ist die nächste, wo ist die nächste Klinik? Dort gehört diese Person hin. So, aber am Ende kommt es heraus und der Hohepriester versucht, Jesus festzunageln und sagen, hey, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, ja, du sagst es. Und von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen zu Rechten der Macht. So, Jesus steht zu dem, wer er ist. Und ich möchte uns heute einen Mann vor Augen führen, der mit Karfreitag ganz viel zu tun hat. Und sein Name kennen wir alle, er ist in die Geschichtsbücher eingegangen, er steht in unserem Glaubensbekenntnis, obwohl er eigentlich kein religiöser Mensch war und schon gar nicht an Jesus geglaubt hat, auch kein Jude war. Sein Name ist Pilatus. Und Pilatus und Karfreitag hängen ganz, ganz viel miteinander zusammen. Warum? Weil die Juden hatten ein Problem. Für sie hatten entschieden, dieser Jesus muss sterben, aber sie hatten nicht die Macht, ihre Entscheidung umzusetzen. Das stand ihnen nicht zu, denn sie waren unter römischer Besatzung. Der eigentliche Herrscher Israels war der Kaiser. Und der Stellvertreter des Kaisers war der Statthalter namens Pontius Pilatus. Und dieser Sanhedrin, der Hohe Rat, brauchte die Unterschrift von Pontius Pilatus. Und jetzt haben sie ein Problem. Wie überzeugst du, dass jemand des Todes würdig ist, der an für sich nichts getan hat? So, sie waren sich zwar alle einig, Jesus muss sterben, aber sie hatten eine Hürde, sie müssen einen nicht religiösen Menschen davon überzeugen, dass das, was Jesus getan hat, nämlich zu behaupten, dass er Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass diese Aussage des Todes würdig ist. Und das ist herausfordernd, oder? Und das ist genau das Problem, in dem sie sind. Und deswegen spielt diese Geschichte, egal in welchem Evangelium, so eine große Rolle. Warum? Am Ende wird Pontius Pilatus das Urteil treffen und hört genau zu, gegen seine innere Überzeugung, gegen dem, was er als Richter eigentlich als gerecht empfindet. Er wird mehrfach sagen, ich sehe keine Schuld an ihm. So hätte sie ihn persönlich gefragt, hey, was ist dein Urteil über diesen Jesus? Hätte er gesagt, er ist unschuldig. Er verdient gar nichts. Aber aufgrund des Drucks der Menschen, aufgrund der Druck der religiösen Leiter, aufgrund von dem Wunsch der Leute, aufgrund dem Verlangen auch irgendwo anzukommen, irgendwo beliebt zu sein, wird er eingehen in unser Glaubensbekenntnis und in die Geschichtsbücher als derjenige, der Jesus ans Kreuz nageln ließ. Wie bedauerlich, oder? Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und du hast irgendwie so ein Gespür, ja, es ist Ostern, die Juden feiern ihr religiöses Fest, eins von vielen. Jerusalem ist gerade besonders voll und wer weiß, was kommt, aber ich bin gut vorbereitet. Aber du rechnest mit allem, nur nicht mit dem, dass du dich ganze Zeit mit einer Person auseinandersetzen musst. Und dann geht es genau um diese Person und da lesen wir mal, wenn ihr wollt, dürft ihr aufschlagen, Johannes 18. Und wir lesen die in den ersten paar Verse. Sie führten nun Jesus von Kaiaphas, in das Prätorium. Es war noch früh. Und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Allein dieser Satz zeigt uns, wie verworren wir manchmal in unseren religiösen Denkmustern sind. Die Juden betreten das Prätorium nicht, weil sie Angst haben, unrein zu werden und dann eigentlich nicht mehr würdig sind, kultisch würdig, das Passalamm zu feiern. Dabei erinnern sie an die Rettungstat Gottes bei Mose, das heißt über 1000 Jahre her, als Gott das Volk befreit hat und vor dem Gericht des Todesengel durch das Lamm befreit hat. Der Todesengel kam über Ägypten und da gab es einen Ausweg vom Tod. Und das ist symbolisch ganz wichtig für uns Christen, weil es Karfreitag ist. Und der Ausweg war Glaube. Glaube an die Botschaft Gottes, übermittelt von Mose, nämlich jeder sollte ein Lamm nehmen und es im Wohnzimmer schlachten. So, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Tier in deinem Wohnzimmer geschlachtet hast. Und die Häuser waren damals nicht größer als heute. So, das hörte sich schon verworren an, oder? Du nimmst ein Lamm und du schlachtest dieses Lamm im Wohnzimmer und es steht symbolisch dafür, dass unser Glaube, wenn wir am Sonntag Taufe feiern, dass unser Glaube ein Herzensglaube sein muss. Es muss eine Überzeugung des Herzens sein. Wir müssen an dieses Lamm glauben im Herzen. Noch ist es verborgen, noch sieht es niemand. Aber dann nehmen wir dieses Blut und wir streichen es an die Türpfosten und wir stellen uns ganz bewusst unter die Kraft des Blutes, des Lammes. Und dann kam der Todesengel und weil das Blut geflossen war, hatte der Todesengel keine Macht. Ein Bild auf Karfreitag, oder? Und dieses Passa feiern die Juden. Und sie wissen, das große Passa steht vor der Tür, deswegen gehen wir nicht zu den Römern hinein. Und sie haben Angst, kultisch unrein zu werden, aber sie sind dabei, das eigentliche Lamm Gottes anzuklagen. Wie verrückt, oder? Sie tun alles, sie sind eigentlich sind sie Mörder. Denn Jesus ist unschuldig und sie sorgen dafür, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird. Also vor dem gerechten Richter namens Gott werden sie in die Geschichte eingehen als diejenigen, die Jesus unschuldig töten ließen. Also sie waren kollektiv, wenn wir ehrlich sind, Mörder. Sie haben es selber nicht ausgeführt, sie ließen es ausführen, weil sie selber gar nicht konnten. Das durften dann die Römer für sie tun, aber hätten sie es ausführen können, hätten sie es selber gemacht. Sie hätten Jesus einfach gesteinigt. Sie hätten gesagt, dieser Jesus muss sterben. Dabei war er unschuldig. Und jetzt lesen wir diesen Text und wir merken, man kann so in seiner Religiosität gefangen sein und doch die Wahrheit nicht erkennen. Und sie versuchen alles, um Jesus irgendwie ans Kreuz zu bringen. Sie antworten und sprachen. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Wir merken, die Juden wollen die Katze nicht aus dem Sack lassen, oder? Denn hätten sie die Katze aus dem Sack gelassen, hätten sie sagen müssen, dieser ist eigentlich unschuldig. Wir haben nur ein Problem mit ihm, deswegen muss er sterben. Und deswegen weichen sie aus in diesen sehr philosophischen Satz, so allgemeinen Satz, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Was hat er denn verbockt? Was hat er denn getan? Er ist ein schlimmer Mensch. Ja, was hat er getan? Nichts. Aber das Vorurteil von uns oder unser Urteil steht fest, er ist ein Übeltäter. Und wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Und den ersten Merksatz, den ich uns mitgeben möchte heute Morgen, ist, Pilatus spürt, er hat ein Problem. Pilatus wird merken, an Jesus komme ich nicht vorbei. Denn Pilatus wird alles in die Wege setzen, um irgendwie das Urteil über Jesus nicht treffen zu müssen. Aber jeder Fluchtversuch oder jeder Versuch auszuweichen, geht irgendwie schief. Und mir zeigt diese Geschichte, und ich glaube, das ist eine ganz moderne Geschichte, denn das Römische Reich damals ist ähnlich wie die Welt heute. Es gab viele Vorstellungen, viele Götter. Sehr pluralistisch war man unterwegs. Jeder konnte so seine Wahrheit haben. Pilatus wird deswegen sagen, ja, was ist schon Wahrheit? Man ließ sich gegenseitig stehen. Die Römer sind nicht gekommen und haben ihre Religion überall indoktriniert, sondern sie hatten ihre Religion und haben im weitestgehend die Religion der Besatzungs... Äh, der der Länder, die sie eingenommen haben, stehen gelassen. Man musste irgendwie Ja zum Kaiser sagen, so deswegen spielte das eine große Rolle, anerkennen, dass der Kaiser der Herr ist. Aber ansonsten durfte jeder so in etwa glauben, was er wollte. So unterschiedliche Religionen waren dort, ähnlich wie heute. Und ich weiß nicht, an was Pilatus wirklich glaubte, wie religiös er war, spielt auch keine große Rolle. Pilatus hat ein Problem, er will kein Urteil treffen und die Geschichte wird uns gleich zeigen, an Jesus komme ich nicht vorbei. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die mit uns unterwegs sind, die nicht gegen Jesus sind. Pilatus war auch nicht gegen Jesus. So viele Menschen, die areligiös sind. So viele Menschen, die sagen, ja, mit den Christen habe ich eigentlich keinen Stress. Ich kenne viele nette Christen. Auch mit Jesus habe ich keinen Stress. Ich finde ihn eigentlich voll in Ordnung. Seine Worte, seine Weisheiten, seine Wahrheiten, all das, was er sagt, hört sich so gut an. Oder das Allermeiste. Aber das reicht nicht. Es reicht nicht, neutral zu sein gegenüber Jesus. Es reicht nicht, keinen Stress mit Jesus zu haben. Es reicht nicht, nicht gegen die Christen zu sein. Sondern du musst in deinem Leben am Ende erkennen, wer dieser Jesus ist und sagen, Jesus, du bist Gott, sei mir Sünder gnädig. An Jesus kommt Pilatus nicht vorbei. Und an Jesus kommt keiner von uns vorbei. Die Bibel sagt, jeder Mensch wird mit seinem eigenen Mund bekennen, du bist der Herr, oder? Und alle Knie werden sich beugen, als Zeichen der Anbetung, dass es einen Gott gibt. Und sein Name ist Jesus. Alle. Wir werden an Jesus nicht vorbeikommen. Ob wir es wollen oder nicht. Und wir mögen komplett neutral sein. Und Neutralität wird uns nicht helfen. Und spätestens nach dem Tod, und deswegen zählen wir Menschen heute, spätestens nach dem Tod werden wir zwar sagen, Jesus, du bist der Herr, aber es wird uns nichts mehr bringen. Sondern wir dürfen das hier und jetzt und heute erkennen. Und diese Geschichte von Pilatus zeigt mir, dass es so wichtig ist, dass wir da nicht irgendwelche Auswege finden. Der erste Ausweg, den lesen wir ja. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihr ihn nach eurem Gesetz. So Pilatus sagt, hey, was habe ich am frühen Morgen mit euch Trouble? Ich bin nicht religiös und ich weiß nicht, wer dieser Typ ist. Wenn ihr ein Problem mit ihm habt, dann richtet ihr ihn doch. Und wir merken, er versucht, die Verantwortung von sich zu schieben. Bitte, das ist euer Bier. Ich glaube, im Leben dürfen wir manchmal Verantwortung wegschieben und sagen, das ist euer Bier, oder? Aber es gibt manche Punkte, da müssen wir sagen, na, da sind wir jetzt aber gefragt. Und Pilatus versucht, das abzuschieben. Und die Juden sagen, nee, wir brauchen dich. Warum? Er muss sterben. Ich lese es uns vor. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemanden töten, damit Jesu Wort erfüllt würde, dass er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Das heißt, das Urteil der Juden stand fest, Jesus muss getötet werden, oder? Deswegen, Pilatus, brauchen wir dein Urteil. Wir dürfen niemanden töten, wir sind nicht mit irgendeinem Urteil zufrieden, sondern du musst dein Urteil treffen, du musst dein Urteil sprechen, dass er getötet wird. Mit nichts weniger sind wir zufrieden, dass er ausgepeitscht wird, dass er ins Gefängnis kommt, dass er, ich weiß nicht, irgendwie irgendeine Strafe bekommt. Das reicht uns nicht aus, sondern er muss sterben. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte, bist du der König der Juden? So, wenn wir diesen Text lesen und bei der Predigtvorbereitung tue ich das, was jeder vernünftige Prediger tut. Er liest den Text und er liest ihn nochmal, er liest ihn gründlich. Das dürfen übrigens alle Christen tun, die Bibel gründlich lesen. Und dann lesen wir diesen Text und wir überlegen uns, hä, was geht ab? Stell dir mal vor, früh am Morgen steht einer, der angeklagt ist, der sterben soll und die Unterschrift, die Anklage ist, er ist ein Übeltäter und du drehst dich um und sagst, bist du der König von diesen? Merkt ihr, dass da ein Filmriss ist? Also da ist irgendwo ein Gedankensprung, da ist irgendwo etwas, wo wir sagen, was um alles in der Welt bewegt Pilatus, zu dieser Aussage zu kommen. Und die Bibel sagt es uns nicht. Das ist die erste Frage, die Pilatus an Jesus stellt. Jetzt sind sie per Du. Auf der einen Seite Jesus, auf der anderen Seite Pilatus. Und Pilatus stellt die Frage an Jesus, bist du der König? Angeklagt ist er, er soll sterben. Und angeklagt ist er dafür, dass er ein Übeltäter ist, laut den anderen, laut den vielen. Und jetzt sind wir per Du. Und wir werden gleich merken, dass Jesus um das Herz von Pilatus kämpft. Und Jesus wirbt um das Herz von Pilatus. Und ich glaube, das tut Jesus mit jedem von uns. Jesus schaut uns in die Augen und er wirbt um unser Herz. Und hier ist die Frage von Pilatus, bist du denn der König? Und ich denke mir, Pilatus, wie kommst du auf diesen Trichter? Wer hat es dir eingegeben? Die Bibel sagt es uns nicht. Nun, er war der Statthalter. Vielleicht hat er mitbekommen, dass Jesus seit 3 Jahren überall im Land große Veranstaltungen durchführt. Mitbekommen, dass die Juden immer wieder überwältigt waren von diesem Jesus. Vielleicht hat er mitbekommen, was in seiner Stadt gerade an dem Sonntag davor, an dem Sabbat davor geschehen war, als Jesus wie der König auf einem Esel hineingeritten ist. Das weiß ich nicht. Wisst ihr, bekommt ihr alles mit, was im Pforzheim geht, wenn irgendwo in einem Viertel etwas passiert? Ich glaube nicht. Und das zu Zeiten vom Internet, wo wir eigentlich alles theoretisch mitbekommen, ja? So möglicherweise hat er es nicht mitbekommen. Vielleicht hat er es auch mitbekommen. Jesus reitet in seine Stadt rein, in diese Stadt Jerusalem, und das Volk für einen kurzen Moment erkennt es und spricht aus, wer dieser Jesus ist, nämlich der Sohn Davids, der rechtmäßige König der Juden, der rechtmäßige Herrscher. Das Volk spricht es aus. Aber jetzt, wenige Tage später, sieht es ganz anders aus. Nun, er war der römische Statthalter. Möglicherweise hat er von all dem gar nichts mitbekommen. Vielleicht war das einfach die Art und Weise, wie Jesus vor ihm stand, die Art eines Königs war und nicht die Art eines Verbrechers. Die Ruhe, die Jesus ausgestrahlt hat. Die Würde, die er hier hatte, dass Pilatus merkte, dieser ist kein Gauner, ist kein Übeltäter, sondern er ist eigentlich ein König. Vielleicht war es der Geist Gottes, der ihm das gesagt hat. Du, Pilatus, pass mal auf. Dieser Jesus ist nicht irgendwer. Woher weiß ich das? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass die Frau von Pilatus irgendwann kommt und sagt, du, hab mit diesem Mann nichts zu tun. Warum? Wegen ihm hatte ich eine ganz schlechte Nacht. Und warum hatte sie eine ganz schlechte Nacht? Weil offensichtlich der Geist Gottes der Frau des Pilatus einen Traum gegeben hatte. Einen warnenden Traum. Dieser Jesus ist nicht ein Übeltäter. Sondern er ist der Sohn Gottes, er ist ein Heiliger. Und deswegen auch die Frage, bist du dieser König der Juden? Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Redest du das von dir selbst aus oder haben andere es von mir gesagt? So, Jesus geht hin und sagt, es reicht mir nicht, dass du diese Frage stellst. Es reicht mir auch nicht, dass andere Leute das von mir sagen, sondern was ist deine Meinung? Wenn wir am Sonntag taufen, dann taufen wir keine Babys, die keine eigene Meinung haben, sondern wir taufen Menschen, die eine eigene Meinung haben. So, was ist deine Meinung? Wir werden in Ulm taufen, haben in Pforzheim taufen, in Stuttgart hatten wir bereits. Und das sind zumindest Kinder, die eine Meinung haben. Wie stehst du zu mir? Ist es deine Meinung? Und Pilatus flieht. Pilatus sagt, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Also Pilatus sagt nicht, ja, ich könnte mir vorstellen, dass du der König der Juden bist, sondern er weicht schon wieder aus. Er sagt, hey, bin ich denn ein Jude? Ich bin gar kein Jude. Das hat mit mir nichts zu tun. Aber Merksatz, an Jesus kommen wir nicht vorbei. Pilatus wird nicht an Jesus vorbeikommen. Am Ende wird er ein Urteil treffen. Und ich kann dir sagen, am Ende wird jeder Mensch ein Urteil über Jesus treffen. Und es mag ein falsches Urteil sein, aber wir kommen eben daran nicht vorbei. Was hast du getan? Weswegen musst du sterben? Weswegen bringen die Juden dich vor mich? Weswegen wollen die Juden offensichtlich, dass du des Todes bist? Bist du schuldig? Wer bist du? Und Jesus antwortet, und seine Antwort ist, finde ich, sehr, sehr außergewöhnlich. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. So, wenn ich diese Antwort lese und irgendein Mensch würde das sagen, dann würde ich sagen, dieser Mensch gehört in die Klinik. Denn ich kenne keinen Menschen, der nicht von dieser Welt ist. Wir Menschen sind auf den Mond geflogen, aber leben tun wir nicht. Wir fliegen zum Mars und wir werden nicht besonders viele Menschen dort finden, oder? Wo gibt es Menschen? Es gibt Menschen auf dieser Erde. Und Jesus sagt, mein Reich ist aber nicht von dieser Welt. Und wäre es von dieser Welt, so hätten meine Diener für mich gekämpft. Nun aber ist es nicht von dieser Welt. Und die Antwort von Jesus impliziert, ich bin viel, viel, viel mehr als nur ein Mensch. Und die Antwort impliziert, dass er ein König ist, oder? Denn er spricht von seinem Reich. Wer von uns hat ein Reich? Vielleicht haben wir ein Auto. Das ist dann unser Reich. Aber kein Königreich, oder? Wir sind keine Könige. Keiner von uns hat ein Reich. Aber er spricht davon, dass er ein Reich hat. Ein Reich nicht von dieser Welt. Und Pilatus versteht es genau, was Jesus sagen will. Und deswegen stellt er die Frage, so bist du also ein König? Denn du sprichst von deinem Reich. So bist du also ein König. Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wer ist Jesus? Jesus ist der König. Nicht nur der König der Juden, sondern der König aller Könige, weil sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und Jesus steht dazu. Für alle, die behaupten, Jesus stand nicht dazu. Nein, Jesus steht absolut zu seinem Ursprung. Seine Aussagen sind an so vielen Punkten eindeutig, dass er nicht nur Mensch ist, sondern er hat ein Reich nicht von dieser Welt. Ehe Abraham war, bin ich, ja. Und das wird er gleich noch mal unterstreichen. Ja, ich bin ein König. Und dann betont Jesus etwas und das ist so die Aussage, die zweite Aussage, die mir ganz, ganz wichtig ist. Wer ist dieser Jesus, der sein Leben gelassen hat? Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Jesus offenbart sich dem Pilatus und damit offenbart er sich uns. Und Johannes, der dieses Evangelium schreibt, ist es so wichtig, dass wir erkennen, wer dieser Jesus ist. Und die Frage ist, wer ist Jesus? Jesus ist geboren. Wer von uns wurde geboren? Darf ich mal fragen? Manche nicht, wissen es nicht so recht. Fast alle? Ich kenne keinen Menschen, der nicht geboren wurde. Kein Menschen, der hier lebt, oder? Geboren werden Menschen und Tiere. Geboren. Und Jesus sagt, ich wurde geboren. Es gibt manche Menschen, die versuchen, Jesus als irgend so ein Geistwesen hinzustellen. Aber sorry, das ist eine Irrlehre, das ist ein Sektierer. Jesus ist wahrer Mensch. Er ist geboren. Die Bibel steht dazu. Das verkündigen wir in unserem Glaubensbekenntnis. Geboren von der Jungfrau Maria. Und Jesus steht vor diesem Richter und sagt, ja, ich wurde geboren. Und der denkt sich, ja, ich auch. Ich wurde auch geboren. Tolle Aussage. Du stehst vor dem Richter und sagst, ich wurde geboren. Dann wird jeder sagen, ja, einverstanden. Was ist dein Problem? Das ist so, als ob du vor dem Mensch, vom Richter stehst und sagst, ich bin Mensch. Aber genau das ist die Aussage, die Jesus trifft. Ich bin Mensch. Ich wurde geboren. Und jetzt kommt es. Und dazu bin ich in die Welt gekommen. Und derjenige, der kommt, den gab es vorher schon. Und Jesus sagt, ich bin nicht nur wahrer Mensch, sondern ich bin wahrer Gott. Denn kommen tun die Gesandten, tun Engel. Aber es gibt nur ein Wesen auf diesem, ja, in diesem ganzen Sein, das sowohl geboren als auch gekommen ist. Und das ist Jesus Christus. Es gibt manche Wesen, himmlische Wesen, die gekommen sind. Da kommt der Engel Gabriel und spricht, da kommt der Engel Michael, da kommen keine Ahnung welche Boten, selbst Elia und Mose, die bereits gestorben sind, kommen, nicht wahr? Berg der Verklärung und auf einmal sind sie da und Jesus redet mit ihnen, sie reden mit Jesus, sie sind gesandt. Aber nur einer ist gekommen und geboren und das ist Jesus. Und dann sagt Jesus noch, wofür er gekommen ist, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Ich bin die Wahrheit. Er ist gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und Jesus wirbt um das Herz von Pilatus und Pilatus relativiert das und sagt, was ist Wahrheit? Wisst ihr, vor Pilatus stand die Wahrheit in Person. Vor Pilatus stand derjenige, der kein Verrückter war. Und ich spüre, ich lese in Pilatus hinein und ich spüre, Pilatus spürt, dieser Jesus ist nicht verrückt. Der gehört nicht in die Klinik. Okay? Das ist zu offensichtlich. Sonst hätten die Juden nicht so ein Problem mit ihm. Sonst wäre er nicht so ein Rivale für sie. Sonst würden sie nicht alles dran setzen, dass dieser Jesus ans Kreuz geht. Sonst hätte er nicht so einen guten Ruf. All das, was man von ihm hört, das passt nicht zusammen. Und derjenige, der vor mir ist, sorry, das ist kein Verrückter. Und Jesus wirbt um sein Herz. Und er bagatellisiert es und sagt, was ist Wahrheit? Herzlich willkommen im Jahre 2023, oder? Was ist schon Wahrheit? Du hast deine, ich habe meine. Und dann komme ich wieder zu dem Satz, an Jesus kommen wir nicht vorbei. Denn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Amen. ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bei Jesus wird es ganz eng. Jesus ist der Retter für alle. Jesus ruft immer wieder neu und sagt, kommt her zu mir alle. Sein Herz ist alle zu retten, aber nur die werden gerettet, die sich retten lassen. Und das ist genau das Krux des Evangeliums, dass es einerseits Rettung für alle ist, aber du musst es annehmen, du musst es glauben. Und wenn du es nicht annimmst, wenn du es nicht glaubst, dann hast du beim Jackpot gewonnen, aber du hast den Jackpot nicht eingelöst. Immer wieder kommt es in Medien, oder? Menschen gewinnen, aber sie holen ihren Gewinn nicht ab. Sie haben es vielleicht nicht mal gehört. Wie viele Menschen haben es noch nicht mal gehört? Sie haben eigentlich die Ewigkeit gewonnen. Aufgrund des Lammes Gottes, aber sie wissen es nicht. Und wir sagen, ja, ach, wie schön, dass wir es wissen. Und an der Stelle setzt uns das Kreuz unglaublich in Bewegung, dass sie sagen, Jesus, das tatst du für mich, aber bitteschön, nicht nur für mich, sondern auch für meinen Nachbarn. Amen. Und bitteschön, nicht nur für meinen Nachbarn, sondern auch für meine Nachbarin und auch für die anderen Menschen, auch für die Unbekannten, für die Bekannten wie die Unbekannten. Und wir wollen alles dran setzen, dass die Welt mitbekommt, es gibt ein Lamm Gottes. Es gibt einen Retter dieser Welt. Zwischenzeitlich hört Pilatus, dass Jesus gar nicht von Judäa ist, sondern von Galiläa. Und da sieht er schon wieder ein Ausweichmanöver. Ach, Herodes soll das Urteil treffen. Er ist doch auch König. Und Jesus wird gesandt zu Herodes. Aber Herodes hat keinen Bock. Und es bleibt bei Pilatus. Und ganz am Ende kommt ihm noch ein Gedanke. Es kann sein, dass das Volk, wenn dieser Jesus so besonders ist, dass dieses Volk anders urteilen wird als die religiöse Elite. Und deswegen bietet er dem Volk ein Angebot an. Und das, was er da tut, ist ganz komisch. Auf einmal steht Jesus, der nicht vom Richter verurteilt wurde, denn Pilatus' Urteil lautete, ich sehe keine Schuld an ihm, nicht wahr? Das war sein Urteil. Er ist eigentlich unschuldig. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Dieser Jesus verdient nicht des Todes, er ist unschuldig. Das war sein Urteil. Und der andere war ein Mörder. Die Bibel spricht von einem anderen, der ein Mörder war. Der hatte denselben Namen, auch Jesus, mit Rufnamen Jesus, mit dem Beinamen oder mit dem Nachnamen Barabbas, Sohn des Vaters. Wenn dir irgendjemand sagt, hey, wir glauben an den Sohn des Vaters, an wen würdest du denken? Ich würde sofort an Jesus denken, oder? Weil Jesus kam mit einer Mission, den Weg zum Vater freizumachen. Er spricht so oft vom himmlischen Vater. Er hat eigentlich diesen Terminus Vater übertragen auf Gott. Für die Juden war Gott alles und auch irgendwie Vater. Aber Jesus spricht die ganze Zeit von seinem Vater. Und wenn uns irgendjemand die Theologie und die Tatsache, dass Gott unser Vater sein will, ja gebracht hat, dann Jesus. Jesus' Evangelium war, der Vater hat die Welt lieb, oder? Und ihr dürft Kinder des Vaters sein. Er spricht die ganze Zeit davon, dass er der Sohn des Vaters ist. So, auf der einen Seite haben wir Jesus Christus, den gesalbten Gottes, den Sohn des Vaters, den wahren Sohn des Vaters. Und auf der anderen Seite haben wir Jesus Barabbas, der heißt im selben Namen Gott rettet und ich bin der Sohn des Vaters, aber weil er ist ein Mörder. Und das Volk hat das Sagen. Und das Volk darf entscheiden. Und ich will uns mitgeben, die Mehrheit hat nicht immer recht, sondern die Wahrheit hat recht. Wisst ihr, die Mehrheit hat Hitler an die Macht gebracht. Demokratie, das Volk. Hitler wurde gewählt. Ja, er war die größte Partei. Nicht er, sondern die Partei, für die er stand. Da können wir uns schämen, weil wir ihn gewählt haben. 33%. Dann wirst du sagen, das ist nicht die Mehrheit. Wer es gerade mitbekommen hat, die Wahlen in Finnland, da wird der neue Ministerpräsident, der hat 20%. Also wer bekommt heute 33%? Das ist viel. Das haben wir gewählt, wir die Mehrheit. Haben gesagt, dieser Hitler soll unser Kanzler sein. An den glauben wir, der soll uns führen. Und wen haben wir damit gewählt? Einen Mörder. Bei Jesus war es nicht anders. Und das ist so unglaublich. Jesus hat nur Gutes getan, nur Liebe investiert. Und am Ende, so ist das Volk. Sie haben gerade gerufen, noch Hosianna, dem Sohne Davids, hilf uns, Herr. Das bedeutet Hosianna, du bist derjenige, der von Gott kommt. Du bist der rechtmäßige König. Und Tage später, aufgewiegelt, rufen sie, kreuzigt ihn. Und dann gibt Pilatus ihn frei. Und Jesus geht diesen Weg des Kreuzes. Er trägt sein Kreuz. da findet ein anderer, der dann das Kreuz von Jesus tragen darf. Dann hängt er dort am Kreuz. Und er spricht Worte, die wir nachlesen dürfen. Ich lade dich ein, zwischen Ostern, zwischen Karfreitag und Ostern, lies doch wenigstens in einem Evangelium die Passionsgeschichte, gerne in allen. Setz dich damit auseinander, was Jesus getan hat für dich. Und Jesus hängt dort wie ein Lamm. Und er spricht zu wenig. Er erduldet das. Und die Leute sind so frech, so rotzfrech. Sorry. Wenn man überlegt, wie viele Wunder, wie viele unglaubliche Wunder Jesus getan hat, Zeichen vor ihren Augen, weswegen sie an ihn ans Kreuz genagelt hatten. Die Geschichte fängt nicht an mit der Salbung von Jesus, sondern mit der Auferweckung des Lazarus. Da hatten die Juden entschieden, Jesus muss sterben. Was für ein Zeichen hatte Jesus getan? Er hatte den Toten auferweckt. Und das ist nicht lange her, vielleicht 2 Wochen her, 3 Wochen her. Und jetzt kommen die Juden und sagen, anderen hat er geholfen, er helfe sich selber. Wenn er denn der Sohn Gottes ist, wenn er denn so mächtig ist. Aber wie kann man so frech sein? Und so sind sie mit Jesus umgegangen. Und Jesus hängt dort am Kreuz und er wird ausgelacht, er wird angepöbelt, er wird mit dem, ja, er trägt nicht nur die Dornenkrone, das muss schrecklich gewesen sein, sondern sie schlagen ihn, sie spielen mit ihm, sie verbinden seine Augen und sagen, ja, prophezei, wer hat dich denn geschlagen? Sie machen ihn wirklich zum Affen. Und Jesus erduldet das. Er lässt sich entmutigen und Entmutigung, also nicht im Sinne von er lässt sich entmutigen, aber da ist eine Entmutigung nach der anderen. Und Jesus erduldet das für dich und für mich, für dich und für mich. Sein Herz ist immer noch bei den Menschen. Irgendwann am Kreuz sieht er seine Mutter, sieht Johannes und er spricht sie an. Frau, deine Mutter, Frau, dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Er hat immer noch ein Herz im Menschen. Er ruft am Kreuz, mich dürstet. Er ruft am Kreuz, Vater, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, meine Frau hat vor 2 Wochen hier darüber gesprochen, über Aussagen, die Jesus am Kreuz getroffen hat. Und diesen Tag feiern wir heute und Jesus spürt diese Gottesferne. Denn mein Stolz und mein Eigensinn und dein Egoismus und dein, es muss aber nach meinem Weg gehen und deine Gier, sie hat ihn getrennt vom Vater. Hier ist der Sohn des Vaters, der von Ewigkeit zu Ewigkeit eins war mit Gott, der selber Gott ist. Und auf einmal spürt er diese Gottesferne. Als Mensch spürt er sie. Und er spricht es aus, warum hast du mich verlassen? Aber am Kreuz wird er am Ende auch ausrufen, es ist vollbracht. Das heißt, er sagt, hey, ich habe diese Gottesferne jetzt erduldet. Und der Vater nimmt mein Opfer an. Ich habe den Preis bezahlt, den kein anderer bezahlen konnte, denn kein anderer war geboren und gekommen, kein anderer ist Gott und Mensch. Es gibt nur ihn. Er ist phänomenal, einzigartig, er ist Jesus und deswegen singen wir von Jesus, weil Jesus der Retter dieser Welt ist, mein Retter und dein Retter. Und wenn du noch nicht an ihn glaubst, dann glaub an ihn, denn an Jesus wirst du nicht vorbeikommen. Herzlich willkommen. Und diese Aussage steht und sie ist. Spätestens in der Ewigkeit wirst du sagen, du bist der Herr. Aber das Motiv, sein Herz ist nicht, dich zu richten, sondern sein Herz ist, dich zu retten. Jesus ist am Kreuz. Er ruft es aus. Es ist vollbracht. Seine letzten Worte sind, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Karfreitag ist so ein unglaublicher Tag. Und wir könnten Karfreitag von ganz unterschiedlichen Perspektiven angehen. Ich gehe es heute von der Perspektive von diesem römischen Menschen, der eigentlich mit Jesus so wenig zu tun hat. Aber wo Jesus sehr um sein Herz wirbt. Und dieser Mensch kommt zu dem falschen Urteil. Obwohl Jesus so sehr um sein Herz wirbt. Obwohl seine Frau interveniert. Obwohl es so viele Gründe gegeben hätte zu sagen, hey Leute, das, was ihr gerade tut, ist ein falsches Spiel. Ich sehe keine Schuld an ihm. Und weil ich der Richter bin, treffe ich das Urteil. Aber er ist ein Waschlappen. Sorry. Er kommt zu der persönlichen Erkenntnis, dieser Mensch ist unschuldig und wird ihn schuldig sprechen. Und was ganz Komisches tun. Und sorry, wie viele Statthalter von Rom oder Roms gab es? Roms Herrschaft ging allein Westrom über 1000, knapp 1000 Jahre, mit Ostrom 2000 Jahre. Die Statthalter waren vielleicht 20 Jahre lang. Dann gab es, ich weiß nicht, 50 Provinzen. Also es gab wahrscheinlich 10.000 Statthalter. Wie viele Namen kennen wir? Einen kennen wir, oder? Pontius Pilatus. Hätte dieser Mann gewusst, dass er weltbekannt wird als ein Waschlappen, ich weiß nicht, ob er diesen Tag vielleicht anders gelebt hätte. Und sorry, wenn du persönlich, er kam nicht, er wurde nicht überführt. Die Juden haben es nicht geschafft, sondern Jesus hat ihm gezeigt, ich bin unschuldig. Sein eigenes Urteil ist, ich wasche meine Hände in Unschuld. Aber weil ihr es wollt, spreche ich ihn für euch schuldig. Und an dieser Stelle, glaube ich, gibt es viele Menschen, die genauso sind wie Pontius Pilatus. Viele Menschen, die eigentlich zu der Erkenntnis kommen, dieser Jesus ist unschuldig, dieser Jesus ist Gott, dieser Jesus ist der Retter. Aber weil ihr es wollt, rede ich anders. Kennt ihr solche Menschen? Menschen, die aufgrund des Drucks, der Masse, der Mehrheit irgendwo den falschen Weg gehen. Die Frage ist, sind wir Menschen, die an dieser Stelle anders ticken? Und es den anderen irgendwie eine Brücke bauen und sagen, nein, sei mutig, steh doch zu der Wahrheit. Sei wie, zur Not wie ein Nikodemus, der mitten in der Nacht kommt. Zur Not feige, aber am Ende steht er doch zu Jesus. Wie stehst du zu Jesus? Wollen wir Karfreitag als ein religiöses Fest feiern oder wollen wir Karfreitag als das erleben, dass Rettung da ist für jeden von uns? Und Rettung da ist, und das ist die gute Nachricht für die ganze Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Oder? Für wen kam Jesus? Für wen starb Jesus? Für die ganze Welt. Rettung, und das will ich klipp und klar sagen, ist da für alle. Damit alle, die an ihn glauben, und das ist die Hürde, wir müssen es glauben. Und der Geist Gottes wirbt. Und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Halleluja. Jesus, danke von ganzem Herzen für deinen Weg. Danke, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen. Danke, dass du wahrer Mensch bist und gelitten hast, indem du diesen Weg gegangen bist. Danke, dass du gesagt hast, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus, du hast diesen Weg erduldet, du hast gekämpft in diesem Weg und du wurdest so oft entmutigt, aber du hast dich nicht entmutigen lassen, sondern du warst ja determiniert, ans Kreuz zu gehen, weil du kamst als wahrer Mensch und wahrer Gott. Und du kamst, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört deine Stimme. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir, die wir an dich glauben, wir haben den Geist Gottes und wir vernehmen, wie du zu uns redest, auch heute Morgen. Gott, danke, dass du um mein Herz wirbst. Danke, dass du darum wirbst, dass ich nicht zufrieden bin mit dem, was ist, sondern dass ich mein Herz immer wieder neu bewegen lasse von deinem Opfer. Gott und Golgatha und Karfreitag und das Kreuz soll nicht irgendeine alte Geschichte sein, sondern mein Herz darf immer wieder neu bewegt sein von deiner Liebe zu uns und von der Tatsache, dass du, Gott, Mensch geworden bist, dass du diesen Weg gegangen bist ans Kreuz, dass du dich hast opfern lassen, dass du den Preis bezahlt hast, dass dein Blut geflossen ist für mich. Gott, danke dafür. Jesus, ich möchte so, so ergriffen sein, immer wieder neu. Ich möchte das umarmen für mich. Und weil ich es verstanden habe, will ich es nicht für mich behalten, sondern ich wünsche mir, dass viele, 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 viele Menschen an dich glauben. Auch durch mein Leben, durch unser Leben, durch uns als Mosaik Pforzheim, durch uns als Mosaik, durch uns als Ekklesia, durch uns als BFP, durch uns Christen in der ganzen Welt. Und Herr, ich bete, dass gerade jetzt an Karfreitag viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, egal wo dein Wort gepredigt wird, egal wie die Kirche heißt, dort wo du, Jesus, als der Gekreuzigste gepredigt wird, dort bete ich, dass Menschen Glauben gewinnen aufgrund von deinen Worten und dass Menschen ihr Herz öffnen und sagen, Jesus, und wir glauben an dich. Du bist der Wahrhaftige. Du bist wahrer Mensch und wahrer Gott. Du bist geboren und du bist gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Halleluja. Ich habe einige Fragen und ich lade dich ein, deine Augen zu schließen, damit die Antwort eine Antwort ist zwischen dir, Gott und mir als Zeuge. So, wer von uns glaubt an Jesus? Wer von uns glaubt an Jesus als denjenigen, als den Einzigen, der geboren ist und der gekommen ist, als den einzigen wahren Menschen und wahren Gott, der darf sich mal hier outen und sagen, hier, ich glaube an Jesus. Ich glaube an Jesus und ich will an dich glauben. Und da fast all unsere Hände oben sind, wenn du bis dato nicht wirklich bekehrt warst, nicht wirklich Christ warst, dann lade ich dich ein, dein Herz ganz bewusst Gott zu geben. Ganz bewusst zu sagen, Jesus, und das gilt für mich. Und heute, an diesem Tag, wo wir dein Opfer feiern, will ich dieses Opfer annehmen. Wer von uns möchte von Pilatus lernen, dass wir an Jesus nicht vorbeikommen und dass wir am Ende keine Waschlappen sein sollten, sondern dass wir zu dem stehen dürfen, was wir erkannt haben, dass wir unseren Mann, unsere Frau stehen dürfen, gemäß dem, was Gott uns gegeben hat, dass wir nicht aufgrund der Meinung der anderen einknicken, sondern zu der Wahrheit Gottes stehen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das manchmal gar nicht so einfach ist, ja, zu der Wahrheit Gottes zu stehen, zu Gott zu stehen, wo es viel einfacher wäre, nachzugeben, weil so viele denken anders. Und Gott lädt uns ein, dass wir eben nicht ein Pilatus sind, sondern Gott lädt uns ein, dass wir Menschen sind, die zu der Wahrheit Gottes stehen. Jesus, und ich bete, dass du uns genau dieses Rückgrat gibst, so wie du dieses Rückgrat hattest, so wie du diese Entschlossenheit hattest, so wollen wir auch diese Entschlossenheit haben. Halleluja. Amen.